Kreißsaalklänge,
der Hebammen-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus
mit Hebamme Caroline
und Hebamme Hanna. Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Kreißsaal-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und heute, heute geht es um den hebammengeleiteten Kreißsaal, wie wir letzte Folge schon versprochen haben. Und dafür haben wir einen Gast. Unsere Kollegin Tabea ist heute dabei. Wir freuen uns sehr. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hi, ich bin Tabea. Ich bin Kollegin von Hanna und Caro im Martin-Luther-Krankenhaus. Ich bin da jetzt so seit 5 Jahren. Ich habe dort die Ausbildung angefangen vor 5 Jahren und bin jetzt fertige Hebamme erst quasi seit 2 Jahren dort. Und genau, ich bin in der Arbeitsgruppe vom hebammengeleiteten Kreißsaal oder auch, das ist vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend, das ist das Gleiche, aber hebammengeleiteter Kreißsaal beziehungsweise Hebammenkreißsaal. Das ist quasi einfach nur eine Abkürzung, aber ist an sich das Gleiche. Genau, und da bin ich in der Arbeitsgruppe gewesen mit 2 Kolleginnen, Yara und Berit, die sind auch bei uns im Kreißsaal tätig, beziehungsweise die eine ist gerade in Mama-Pause zu Hause.
Ja,
da haben wir vor schon über einem Jahr angefangen. Ich erstmal mit der Idee, habe in der Gruppe bei uns im Kreißsaal nachgefragt, wer könnte sich das mit mir vorstellen. Da haben sich die 2 gemeldet und dann haben wir jetzt so vor einem Jahr angefangen, uns zu treffen, zu recherchieren und zu gucken.
Genau. Ja, und jetzt ist das so angelaufen seit Anfang August,
genau,
richtig?
Seit dem 1. August sind die Geburten gestartet. Wir haben natürlich schon vorher mit den Anmeldungen gestartet, weil für den Hebammenkreißsaal kann man nicht einfach so rein spazieren und sagen, hier, ich bin da, ich gebäre gleich und möchte im Hebammenkreißsaal gebären. Da muss man sich schon ein bisschen vorher anmelden.
Genau.
Und da haben wir dann im Juni angefangen, beziehungsweise noch ein bisschen davor konnte man sich per Mail schon mal melden.
Ja.
Vielleicht noch einmal dazu. Ich glaube, ich würde jetzt von Hebammenkreißsaal sprechen, weil das halt einfach kürzer ist und geläufiger und wir so im Team auch davon gesprochen haben. Aber falls mal nochmal Hebammen geleitet rausrutscht, kommt vielleicht später auch nochmal, was das genau ist. Da ergibt sich das dann, glaube ich.
Total.
Ja. Ja, super. Schön. Dann erzähl doch einfach direkt mal, was denn der Hebammenkreißsaal ist. Also, was den auszeichnet und
was verbirgt sich hinter dem Konzept.
Genau. Ja, also für mich ist es eigentlich was total Logisches und ich glaube, wenn man jetzt so gar nichts von dem Ablauf im Kreißsaal weiß, dann ist es vielleicht auch das, was man sich so vorstellt, wie es eigentlich abläuft. Und zwar sind wir Hebammen, ja quasi Spezialistinnen für den ganzen Prozess Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Genau.
Wir sind für das ganze normale da, wir können auch Geburten alleine in Deutschland betreuen, ne? Hausgeburten, Geburtshausgeburten, wir brauchen da niemanden dazurufen. Anders ist es mit den Ärztinnen, die müssen theoretisch immer eine Hebamme dazurufen. Natürlich in Ausnahmefällen, wenn keine da ist, wenn es zu schnell geht oder sowas, natürlich auch,
auch andere.
Aber an sich müssen die, wenn Zeit ist und möglich ist, muss eine Hebamme dabei sein. Das heißt, wir Hebammen können eigentlich Geburten alleine machen und sind ja auch, wie gesagt, Spezialistinnen dafür. Und ich kann mir vorstellen, dass viele denken, sie kommen in den Kreißsaal und das sind dann Hebammen, die betreuen mich und die bekommen mit mir das Kind, was ja auch an sich so ist. Aber in dem normalen Kreißsaal, wo die Ärztinnen quasi die Leitung haben, das nennt sich dann der interprofessionelle Kreißsaal. Und da haben quasi im Hintergrund sind da immer Ärztinnen mit involviert. Die müssen immer auf dem Stand gehalten werden. Die gucken sich auch immer die CTGs an, den Verlauf. Man muss sich ständig mit ihnen absprechen und die kommen dann auch zur Geburt und sind da einfach involviert, was man aber vielleicht so als Frau, als Paar, solange alles gut ist, gar nicht so mitbekommt.
Mhm.
Und der Hebammenkreißsaal, der möchte einfach wieder dazu beitragen, dass wieder Hebammen mehr die Geburten auch im Kreißsaal, im Krankenhaus quasi führen.
Ja.
Und da die Ärztinnen nicht involviert sind, wenn man sie nicht braucht.
Ja, ja. Genau, das ist, glaube ich, dann auch, da hast du schon so direkt diesen größten Unterschied angesprochen zum interprofessionellen Kreißsaal. Also das wirklich, nur wir als Hebammen quasi dann begleiten, ohne die Profession der Ärzte so mit dazu. Ne? Deswegen interprofessionell, also mehrere Professionen.
Genau, genau. Und bei dem Hebammenkreißsaal ist halt einfach, also es ist ein Konzept, was parallel läuft, das ist vielleicht auch nochmal gut, das ist eine Ergänzung im Kreißsaal, also es läuft in den gleichen Räumen ab, wir sind das gleiche Team, es ist alles genau gleich, nur dass wir die Ärztinnen nicht informieren, die Ärzte nicht involviert sind. Und erst wenn irgendwas auftritt, wo wir sagen, jetzt überschreitet das unsere Hebammenkompetenz, dann ziehen wir die Ärztin dazu. Und dann geht es aber total fix. Also wir sagen einfach nur, hi, hier ist die und die Frau, die Gebärende, das und das ist passiert oder so war der Verlauf. Und dann ist man schon in einem ganz normalen interprofessionellen Kreissaal. Also viel leichter als im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt. Man ist halt einfach schon da. Kein Raumwechsel. Die Hebamme bleibt auch die gleiche. Also es ist einfach, man sagt einfach nur den Ärzten Bescheid. Hi, hier ist jemand.
Ja. Und kannst du nochmal so zusammenfassen, was das Besondere dann am hebammengeleiteten Kreissaal ist? Also warum wir dieses Konzept jetzt auch eingeführt haben, warum wir das jetzt seit August auch machen?
Ja, also ich finde, da gibt's ganz viele verschiedene Ebenen, was den Hebammenkreißsaal so besonders macht. Also ich finde, es sollte eigentlich in jedem Krankenhaus so quasi der Standard sein, dass einfach erstmal alle Frauen, wo jetzt keine große Risiko oder irgendwas ist, dass die erstmal im Hebammenkreißsaal sind, weil das den Vorteil hat, dass man auch die Ärztinnen entlasten kann. Natürlich hat's auch den Vorteil, dass wir Hebammen wieder mehr Kompetenz und mehr Verantwortung übernehmen, was wir dürfen und was wir können, wofür wir ausgebildet sind und was jede von uns kann. Und auf der anderen Seite, also das bekommen, na wobei, man bekommt es wahrscheinlich auch selber mit, wenn man Patientin im Krankenhaus ist, dass man manchmal ewig auf die Ärztin warten muss. Es ist halt einfach, da kommen Notfälle rein, das sind aber auch Termine, da sind Operationen, da ist so viel, was ständig die Ärztin belastet. Und die müssen einfach bei einer ganz normalen Geburt, wo nichts los ist, müssen die einfach nicht dabei sein. Und das Tolle und das Besondere da ist, warum man, finde ich, denn auch im Krankenhaus braucht, ist auch, um die Ärzte zu entlasten. Aber ich finde, man braucht den natürlich auch für die Hebammen, dass wir wieder mehr Verantwortung übernehmen oder uns auch wieder mehr zutrauen. Und man braucht den aber auch für die Familien, weil wenn alles gut ist, dann ist man in den Händen von der Hebamme auch sicher. Und es zeigt sich auch in vielen Studien, dass das Interventionsrisiko einfach viel geringer ist. Also, dass die Geburten auch im Krankenhaus normaler, einfacher ablaufen können.
Ja, weil so eine Geburt ist ja erstmal was ganz Natürliches. Es ist ein natürlicher Prozess. Und mit Interventionen meinst du quasi Eingriffe in den Geburtsverlauf, in den normalen Geburtsverlauf. Ne? Natürlich gibt es auch immer Momente, die vielleicht nicht mehr normal sind, sage ich jetzt mal, also nicht mehr physiologisch. Und das ist dann unsere Rolle, das zu erkennen. Und dann ist es total wichtig und wertvoll, dass wir die moderne Medizin haben. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein physiologischer Prozess.
Ich glaube, das hat wahrscheinlich jede von uns schon gehört oder auch in der Ausbildung gelernt, so Schwangere gibt. Wöchnerinnen, die sind nicht krank, die sind halt schwanger. Und deswegen gehören die eigentlich ja auch nicht in ein Krankenhaus. Man probiert ja auch mit dem Kreissaal, wenn man da reinkommt, man probiert ihn ja auch immer anders zu gestalten. Das ist kein typischer Krankenhaus-Teil, wo alles ganz steril ist und so, sondern man probiert ihn schön zu gestalten, anders mit Farben, Wärmfarben, vielleicht auch Holzböden, einfach um das so ein bisschen heimlicher zu machen. Weil Schwangere, die kommen zwar ins Krankenhaus, aber sie sind halt nicht krank. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiges Ding. Deswegen braucht man bei einem normalen Geburtsverlauf nicht unbedingt Ärztinnen. Die dürfen natürlich immer, also ich bin jetzt gar nicht so hier Ärztin-Bashing oder so, die dürfen natürlich immer auch dabei sein. Aber sie sind halt einfach dann eher für das nicht mehr Normale, für das Pathologische zuständig. Und das braucht man einfach nicht immer. Und Krankenhaus ist super, weil wir da haben wir ganz viele Möglichkeiten, ganz schnell in so Pathologien einzugreifen und das abzufangen. Aber wenn man es nicht braucht, dann ist es wunderbar, wenn man das auch ein bisschen außen vor lassen kann.
Ja, total. Also ein bisschen wie ein Geburtshaus im Kreissaal.
Ja, so beschreibe ich es auch ganz gerne, wobei ich auch da nicht das Geburtshaus runtermachen möchte. Also da sagen jetzt vielleicht ganz viele Geburtshaushebammen, das ist was ganz anderes.
Ja, genau. Jetzt denken sich natürlich viele, okay, das klingt vielleicht interessant für mich, das Modell. Wann kann ich da hin, wann kann ich nicht hin? Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Was sind denn Ausschlussgründe, wann man nicht im Hebammenkreissaal gebären kann?
Also ich würde immer allen Schwangeren empfehlen, also klar, man kann sich ja immer vorher informieren, aber ihr könnt euch einfach immer anmelden, ganz egal, was ihr habt. Wenn ihr schon am Telefon oder per E-Mail, bei uns müsstet ihr euch per E-Mail anmelden, dann könnt ihr schon mal sagen, wenn ihr irgendein Risiko habt. Das heißt, ihr wisst, ich habe irgendwie eine Erkrankung, eine schwere Erkrankung mein ganzes Leben lang oder ich nehme Medikamente oder eine Schwangerschaft, habe ich dies oder jenes. Das hat euch vielleicht dann eure betreuende Gynäkologin schon gesagt. Dann könnt ihr das schon mal so mit reinschreiben und dann können wir vielleicht schon vorher euch sagen, das geht leider nicht. Aber ansonsten würde ich allen Frauen einfach erstmal empfehlen, meldet euch an, weil wir haben Anmeldegespräche, die gehen auch eine Stunde, die gehen länger als ein normales Anmeldegespräch für den interprofessionellen Kreißsaal, sage ich jetzt mal. Und da können wir das dann alles schauen, beantworten, gucken eure Anamnese an, also was bringt ihr mit? Und da würden wir euch dann spätestens natürlich sagen, leider ist es bei uns im Hebammenkreißsaal nicht möglich, aber wir können in einem normalen Kreißsaal gebären. So ganz typische Risikofaktoren, die ich jetzt vielleicht schon mal so sagen kann, sind, wenn ihr schon mehrere Kaiserschnitte gehabt hattet. Also einer ist kein Problem, aber wenn es schon mehrere waren, wenn ihr zum Beispiel auch einen Schwangerschaftsdiabetes habt, den ihr nicht mit der Nahrung einhalten könnt, aber da könntet ihr es bei unserem Martin-Luther-Krankenhaus auch insgesamt nicht gebären, wenn ihr euch Insulin spritzen müsstet. Aber ansonsten sind die meisten Dinge ganz gut möglich. Natürlich kommen dann Risiken, wie wenn das Kind sehr klein ist oder sehr groß oder irgendwie vielleicht Fehlbildungen sind oder ein Verdacht auf. Aber sowas kann man dann meistens immer ganz gut abklären. Und auf die Risiken, die jetzt wirklich ein Ausschlusskriterium sind, will ich jetzt gar nicht so groß eingehen, weil das sind dann so Risiken, die meisten Frauen eh nicht betreffen.
Genau, das sind dann immer sehr individuelle Entscheidungen auch, ne? Und was für Vorteile hat.
So, und jetzt ging es super viel ums Krankenhaus und ums Hebammen und das ist natürlich auch wichtig. Nein, aber was ist der Vorteil für die Frauen?
Ja, also auch für die Frauen finde ich es auch wieder auf verschiedenen Ebenen. So eines, was ich ja vorhin schon mal so gesagt hatte, es ist statistisch bewiesen, dass im Hebammenkreißsaal oder wenn nur Hebammen dabei sind, das Risiko für Interventionen viel geringer ist. Das heißt, da haben ja auch die Frauen Vorteil, dass weniger halt eingegriffen werden muss oder weniger gemacht werden muss. Dann hat es den Vorteil, dass weniger Personen so an sich auch immer wieder reinkommen. Ein Arzt, eine Ärztin, die kommt halt manchmal auch einfach so mal mit rein. Die wollen sich auch immer schon vorstellen. Es ist dann auch immer, wenn die so reinkommen, so im weißen Kittel ist immer so, okay, ich bin halt doch im Krankenhaus. Und das ist in diesem physiologischen Prozess von der Geburt, es ist dann doch auch so ein kleiner Einschnitt. Und ja, man hat halt einfach auch so ein direkteren Bezug zu der Hebamme, was ich glaube, da kommen wir auch später nochmal so ein bisschen genauer drauf hin, aber die 1:1-Betreuung, also bei einem Hebammenkreißsaal, habe ich ab der aktiven Eröffnungsphase, das würden wir vielleicht später nochmal genauer sagen, was das jetzt bedeutet, habe ich den Anspruch oder es muss quasi eine 1:1-Betreuung bestehen. Das heißt, eine Hebamme ist für eine Gebärende in ihrem Dienst zuständig und nicht noch für irgendeine andere Frau. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die ganze Zeit nebendran am Bett sitzt und man denkt, oder wenn man auf dem Boden ist, ist ja ganz egal in welcher Position, aber dass dann die ganze Zeit die Hebamme einen anguckt und wartet, dass irgendwas passiert. Wenn man jetzt gerade sich super gut fühlt und die Hebamme nicht braucht, dann ist sie auch mal draußen, kann man das immer mehr mal absprechen oder sie sagt, hey, ich lasse euch mal ein bisschen in den Raum. Ihr meldet euch aber jederzeit, wenn ihr mich braucht. Und wenn ihr euch meldet, dann ist die auch direkt wieder da, weil sie eben keine andere Frau Gebärende betreut.
Genau, das war so ein bisschen, oder ist Voraussetzung für den Hebammengeleiteten.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung.
Natürlich irgendwie, ein echter Vorteil für die Frauen. So und
es bringt viel mehr Ruhe rein.
Ja.
Eine Hebamme, die ganze Zeit dabei ist, die hält auch diesen Raum viel mehr. Das ist jetzt auch vielleicht schwer, wenn man sich geboten, nicht weiß, wie das da ist, aber es ist wirklich ein Raum halten, die Kraft, die Energie halten und man ist in so einer Ruhe und die Ärztinnen, die kommen von ihrem ärztlichen Alltag, der draußen ist, die haben gerade noch ganz andere Geschichten draußen gehabt, waren auf anderen Stationen, waren vielleicht im OP, kommen runtergerannt und wissen, da ist ja noch irgendwo die Gebärende, die war ja so vorhin da, kommen dann da rein mit ihrer Energie, die sie vom OP oder von anderen Dingen haben und ja.
Die wir auch manchmal brauchen, manchmal ist ja.
Genau, manchmal ist die echt gut, aber halt nicht in einem normalen Geburtsprozess, wo alles ganz ruhig und in einem geschützten Raum ist, da braucht man die Energie manchmal dann nicht. Und das ist dann auch ein Vorteil, wenn man da einfach zusammen in seiner kleinen Höhle ist, ohne dass da von draußen ständig Leute kommen.
Ja, total. Was ich noch sagen will, also zum Punkt Interventionen, die sind rein statistisch gesehen, hat Tabea ja gerade gesagt, im hebammengeleiteten Kreis sei sozusagen ja also weniger als jetzt im interprofessionellen Kreißsaal. Ich will aber trotzdem sagen, dass wir natürlich als Team auch über jede Intervention trotzdem immer nachdenken. Also es das heißt nicht, nur weil ihr im anderen Kreißsaal seid, dass euch da jetzt die Interventionskeule, erwartet. Also das war einfach nochmal
ein
Anliegen zu sagen.
Ja, warum so manchmal Interventionen gemacht werden, das ist ein super komplexes Spiel aus ganz vielen verschiedenen Prozessen und die sind einfach in einem Hebammenkreißsaal ein bisschen anders als in einem ärztlichen oder interprofessionellen Kreißsaal, aber das darf man jetzt wirklich nicht so sehen, ja okay, die Ärztin sind da und die wollen jetzt irgendwie so dies und jenes machen, das ist überhaupt nicht so. Um das genauer zu erklären, das ist wirklich was ganz Kleinteiliges, hat vielleicht auch mit Hormonen zu tun, die dann im Körper ausgeschüttet werden und die dann gut oder manchmal auch nicht so förderlich sind. Das kann man jetzt so überhaupt nicht herunterbrechen. Aber das würde hier jetzt auf jeden Fall zu weit gehen, da genau reinzugehen, warum da im Hebammenkreißsaal vielleicht weniger Interventionen sind. Genau. Also macht euch auch bitte keine Vorwürfe, wenn ihr es im Hebammenkreißsaal gebären wolltet und es klappt nicht oder dies oder jenes, dann habt keine Angst, oh je, jetzt wird das und dies und jenes und es wird auf jeden Fall eine Sauglockengeburt. Das ist überhaupt nicht so. Auf gar keinen Fall. Nein.
Auch da sind wir sehr darauf bedacht, dass alles so natürlich wie möglich abläuft und fördern die Physiologie, also die Normalität der Geburt, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, natürlich genauso wie im hebammengeleiteten Kreißsaal. Das ist auf jeden Fall kein Nachteil und auch von der Betreuung kein Nachteil.
Ja, vielleicht auch da, es gibt wunderschöne im IKS, also im interprofessionellen Kreißsaal Geburten, die genauso eigentlich ablaufen wie im Hebammenkreißsaal, nur dass dann halt einfach, wenn die Geburt ist, ein Arzt oder eine Ärztin reingeschlichen kommt, sich einfach nur in die Ecke stellt, gar nichts macht, ein Handtuch anreicht, das Kind wird geboren und die Kinder gehen danach wieder. Also so Geburten gibt es genauso im interprofessionellen Kreißsaal und die sind quasi wie im Hebammenkreißsaal, nur dass ein Arzt, eine Ärztin reinkommt und keine Hebamme zur Geburt. Also das ist, die können wunderschön sein.
Genau. Ja. Und, ja, der Ablauf im Vorhinein und Nachhinein sich etwas unterscheidet sozusagen im Anmeldeprozedere und auch dann die Betreuung auf der Wochenbettstation, aber darauf werden wir dann auch nochmal eingehen und das genauer beschreiben, beziehungsweise Tabea macht das jetzt für uns alles heute als Super-Expertin. Woher weiß ich, dass das was für mich ist, in den hebammengeleiteten Kreißsaal zu kommen?
Ja, auch da würde ich nochmal empfehlen, einfach vorbeizukommen und nicht anzumelden, weil im Gespräch findet ihr das dann ziemlich schnell heraus, ob das auch für euch was ist. Da klären wir dann auch drüber auf. Das kommt jetzt nachher auch dann nochmal, was auch so Gründe sind, warum man dann übergeleitet werden würde. Aber wenn ihr euch vorstellen könntet, ohne, ich sage es mal erstmal so, ohne die großen Schmerzmittel zu gebären, wenn ihr das auch so als Ziel habt, wenn ihr vielleicht euch auch sicher mit Hebammen fühlt und jetzt nicht das Gefühl habt, ihr braucht unbedingt einen Arzt, eine Ärztin, die da dahinter stehen und die damit dazukommen, sondern wenn ihr auch das Vertrauen quasi in den natürlichen Prozess habt. Und das hört sich jetzt leicht an, aber das ist gar nicht so leicht als Schwangere. Also macht euch da gar keinen Vorwurf, wenn ihr sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist voll in Ordnung. Dafür ist ja auch der Kreißsaal im Krankenhaus mit den Ärztinnen ja auch da, weil manche einfach die Sicherheit brauchen und dann ist das total in Ordnung. Also hört da vielleicht einfach, wenn je nachdem, wie weit ihr gerade seid, habt ihr ja noch ein bisschen Zeit als Schwangere. Hört dann ein bisschen in euch rein. Wie fühlt ihr euch? Habt ihr das Gefühl, ihr wollt einfach dem normalen Prozess den Lauf geben und erstmal mit weniger Interventionen arbeiten und auch in den Händen der Hebammen? Dann meldet euch auf jeden Fall an. Hört euch die Gespräche an, die Aufklärung. Da klären wir dann alle Fragen auch nochmal individuell. Und wenn ihr dann sagt, ja cool, das ist was für uns oder das können wir uns vorstellen, dann geht's weiter mit Zweitgesprächen und so weiter. Und wenn ihr dann sagt, nee, vielleicht doch nicht, ist das auch voll in Ordnung.
Ja. Also so super viele Gedanken sind das jetzt gar nicht, die man sich im Vorhinein machen muss.
Nein.
Dass man jetzt irgendwie,
das ist, glaube ich, so
kleinteilig schon anfängt zu überlegen, sondern einfach dann anmelden.
Ich würde einfach sagen, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, kommt einfach vorbei und meldet euch an.
Ja.
Weil ihr könnt jederzeit wieder überswitchen.
Ja, Ja, und das leitet irgendwie ganz gut jetzt, glaube ich, zur nächsten Frage über. Und zwar, was muss ich denn machen, wenn ich...
Achso, eine Sache wollte ich noch sagen.
Ja,
nochmal zu dem Wort überleiten, was Tabea gerade benutzt hat in ihrer Antwort. Da wollte ich nochmal kurz erklären, wenn wir von Überleitung sprechen, sprechen wir davon, sozusagen das Betreuungsmodell in den interprofessionellen Kreißsaal zu wechseln. Das ist Überleiten. Ja, ist vielleicht sonst so ein bisschen verwirrend, man fragt sich, wohin geht's. Aber nur so als kleiner Anfang. Falls ihr euch das gerade gefragt habt.
Was ich auch vorhin schon mal gesagt hatte, das ist überhaupt nicht viel. Das ist einfach nur, dass wir eine Info an die Ärztin geben. Das ist quasi das Überleiten.
Genau.
Und nochmal eine Notiz in der Doku natürlich.
Wir bleiben im gleichen Raum.
Ja.
Gleiche Hebamme.
Ja.
Genau. Genau, was ich jetzt eben schon angesprochen hatte, wie läuft das denn ab, wenn ich mich dafür interessiere? Also wo muss ich eine Mail hinschreiben? Wo muss ich mich anmelden? Wie viele Gespräche habe ich?
Also einfach unsere Mail schreiben. Die findet ihr auf der Homepage vom Martin-Luther-Krankenhaus bei der Geburtsanmeldung. Also wenn ihr da auf die Homepage geht, müsst ihr da ziemlich offen auch irgendwo ein Link sein zur Geburtsanmeldung. Und da steht es dann auch mit dabei, die E-Mail. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man den Link auch bei dem Podcast
verlinken kann.
Wo verlinken kann, ja. Dann findet ihr das da auch. Und aber auch bei unserem Infoabend vom Martin-Luther-Krankenhaus zu den Geburten, da findet ihr auch die Infos auf der Homepage. Da wird es auch nochmal gesagt. Und keine Angst, es ist so ein bisschen Verwirrung aufgetreten unter den Frauen, weil da gesagt wird, man kann sich ab der 15. Schwangerschaftswoche anmelden. Das heißt nicht, ihr müsst euch ab da anmelden oder wenn ihr darüber seid, könnt ihr euch nicht mehr. Das hat wirklich eher damit zu tun, davor braucht ihr euch noch nicht darum zu kümmern, zumindest bei uns nicht im Krankenhaus. Und wirklich erst, wenn ihr, es reicht vollkommen, wenn ihr auch in der 20. Schwangerschaftswoche euch meldet oder noch später. Das erste Anmeldegespräch, das machen wir so ganz gerne zwischen der 30. und 32. oder ja bis zur 34. Schwangerschaftswoche ungefähr. Das erste Anmeldegespräch und das zweite Anmeldegespräch, also beim Hebammenkreißsaal habt ihr zwei Gespräche und das zweite, das wollen wir halt gerne machen, bevor ihr 37 plus 0 seid. Das heißt, wir wollen halt die zwei Gespräche einfach in den Zeitraum davor machen, weil ab 37 plus 0 könntet ihr in den Hebammenkreißsaal kommen. Mhm. Davor werdet ihr noch im interprofessionellen Kreißsaal, also ist leider für uns nur möglich ab 37 plus 0. Das ist so der normale Geburtszeitraum, der dann startet. Und genau, am Ende müssen wir einfach nur die zwei Gespräche davor irgendwie unterkriegen. Und da könnt ihr euch aber, also keinen Stress, wenn ihr euch da irgendwie erst später meldet.
Genau, und da geht es dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen um Geburtsplan, also um...
Ja, ich kann ja einmal kurz sagen, was in den zwei Gesprächen so stattfindet. Beide Gespräche setzen wir für eine Stunde an. Und als Vergleich vielleicht zu dem interprofessionellen Kreis, also der Anmeldung, da gibt's ein Gespräch und das ist für eine halbe Stunde angesetzt. Die halbe Stunde, die braucht man, um einfach nur die Anamnese schnell zu erheben. Also was ist es, wie vielte Kind ist es, habt ihr irgendwelche Erkrankungen, wie war die Schwangerschaft? Eigentlich, also wir nehmen da ganz viel aus dem Mutterpass und nehmen da so eure Daten auf, aber viel mehr Zeit für viel mehr andere Dinge ist da nicht. In dem Hebammenkreißsaal bei diesen Gesprächen, da machen wir beim ersten Gespräch auch diese klassische Anamnese. Das heißt, deswegen könntet ihr auch jederzeit einfach dann switchen, weil die normale Anamnese für beide Kreißsaalmodelle ist da dann quasi gelaufen. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde, in der wir aufklären und informieren, was der Hebammenkreißsaal ist. Da können auch alle Fragen nochmal geklärt werden. Und vor allem klären wir da auch nochmal zu dem Schmerzmanagement auf. Das kommt, glaube ich, später dann auch nochmal. Das ist vielleicht nochmal ein interessanterer Punkt. Und genau, das ist quasi das erste Gespräch. Und da geben wir dann auch von uns ein entworfener Geburtsplan sozusagen mit. Das sind einfach nur ein paar Fragen, die wir euch mitgeben wollen, die ihr euch zu Hause mal anschauen könnt, euch überlegen könnt, so ein paar Inspirationen mit eurer Begleitperson mal durchgehen könnt. Wie stellt ihr euch das vor? Wovor habt ihr Ängste? Was ist euch wichtig? Dass wir dann im zweiten Gespräch euch ein bisschen besser kennenlernen können und wissen, worauf wir vielleicht bei eurer Betreuung besonders achten können. Mhm. Natürlich könnt ihr jeden anderen Geburtsplan auch gerne mitbringen. Und beim zweiten Gespräch geht es eigentlich vor allem darum, wir gucken auch euch als Frau nochmal als Schwangere an wir machen einen Leopold, also wir tasten einmal den Bauch ab, wir hören einmal auf die Herzschnitte vom Kind, messen so Blutdruck, so ganz körperliche Untersuchungen und dann reden wir ganz viel über die Geburt, über Geburtswünsche. Ja, Das ist so das zweite Gespräch, was auch nochmal eine Stunde lang geht.
Genau, und im interprofessionellen Kreißsaal sind das so Fragen, die wir vielleicht dann erst klären, wenn ihr in den Kreißsaal kommt, also nicht im Vorhinein, weil da ist irgendwie in diesem halben Stundengespräch nicht so richtig viel Zeit dafür, aber diese Fragen würden auch geklärt werden, wenn ihr dann kommt, aber eben dann schon mit wen oder so, und im hebammengeleiteten Kreißsaal findet das so vorweg statt.
Genau, das ist halt auch das Schöne, dass wir dann im Hebammenkreißsaal ein bisschen mehr Zeit haben, auf euch individuell einzugehen. Das heißt es überhaupt nicht, dass es schlimm ist, wenn ihr das nicht hattet. Ne? Wir kommen auch ganz gut mit euch zurecht und wissen auch gut, was ihr vielleicht braucht, oder bieten euch das dann natürlich auch alles an. Aber manche Dinge sind einfach schön, vorher drauf einzugehen. Zum Beispiel, wenn ihr besondere Ängste habt, kann man da vorher nochmal die, ja, aufarbeiten, oder jetzt, wir sind keine Therapie, auf keinen Fall, aber wir können nochmal so drauf eingehen, wie laufen da Dinge ab, dass ihr euch das besser vorstellen könnt und dann vielleicht nicht so Angst vor habt. Eine Sache, die vielleicht noch ganz wichtig ist und die bisher noch gar nicht kam, das ist der Kriterienkatalog. Den gehen wir nämlich auch bei jedem Gespräch durch. Nämlich, wir müssen ja, wir Hebammen, wir sind für den ganz normalen Prozess, für die normale Geburt, solange da keine Risiken sind, zuständig. Und um das besser einschätzen zu können, gibt es einen Kriterienkatalog, und den haken wir einfach quasi nur ab. Da sind dann ganz viele Punkte. Bei dem und dem, ist das vorhanden oder nicht vorhanden? Ist es vorhanden? Was müssen wir dann machen? Müssen wir überleiten? Müssen wir einen Arzt, eine Ärztin konsultieren, oder ist es kein Problem? Genau, den gehen wir dann einfach immer wieder durch, um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen und nicht verpassen, euch im richtigen Moment überzuleiten. Den werden wir auch unter Geburt auch immer wieder checken. Davon bekommt ihr nichts mit. Das machen wir einfach im Hintergrund.
Genau. Und mit dem Konsultieren ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt. Also die Konsultation ist auch möglich mit den ÄrztInnen. Das heißt nicht sofort, dass übergeleitet wird, sondern es gibt bestimmte Fälle, da spricht man sich dann einfach einmal kurz rück. Genau. Vielleicht kannst du da einmal ein Beispiel nennen, was wäre zum Beispiel ein Grund für eine Konsultation, die aber keine Überleitung bedeutet?
Also es gibt zum Beispiel bei Medikamenteneinnahme, das ist auch was, wo wir Hebammen so ein bisschen vielleicht nicht mehr unser Kompetenzbereich ist. Es gibt ein paar Medikamente, wo man sagen kann, auf gar keinen Fall ist das ein Überleitungsgrund, das ist ganz normal, das kommt häufig vor. Das ist zum Beispiel, wenn die Frauen eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion haben und ein Schilddrüsenhormon nehmen, das L-Thyroxin, das ist ganz häufig in der Schwangerschaft, und das ist gar kein Grund. Das ist dann, da haben wir jetzt auch eine Liste erstellt, wo wir sagen, da müssen wir nicht mal mehr konsultieren, weil das so unproblematisch ist. Dann gibt es aber andere Medikamente, wo wir dann einfach ein bisschen überfragt sind, die nicht so häufig vorkommen. Da können wir dann entweder die Gynäkologinnen, aber auch die Kinderärztinnen bei uns im Haus fragen. Manchmal sind die Medikamenteneinnahmen ja auch wichtiger für die Kinder, und dann sprechen wir da einfach das rück, sagen denen, wie der Fall aussieht, und die können uns sagen, ja, ist möglich, gar kein Problem, oder ja, da nach der Geburt, die Kinderärztin wollen sich dann das Kind anschauen, oder die Gynäkologinnen sagen, wir möchten gerne einmal selber mit den Frauen sprechen und uns das anschauen.
Ja,
super, vielen Dank für den
ausführlichen Einblick.
So ist es.
Genau, ich frage mich gerade noch, jetzt haben wir viel über die Anmeldung gesprochen und wissen, wie das so abläuft. Und im Kreißsaal ist auch alles, ich sag mal, ganz normal. Also, ihr kommt mit eurer Begleitperson in den Kreißsaal und die Geburt findet statt. Und dann ist man 2 Stunden nach der Geburt im Kreißsaal, vielleicht auch 3 Stunden. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ihr auch noch so braucht und wie es bei uns so aussieht. Und dann geht's auf die Wochenstation oder eben ambulant nach Hause. Das ist ja auch möglich. Und wie ist die weitere Hebammenbetreuung auf der Wochenstation so?
Ja, ich möchte nochmal ganz kurz davor eingehen, weil das vielleicht noch nicht klar genug rausgekommen ist. Nochmal ganz kurz zur Geburt, die läuft ganz normal ab. Nur wichtig, es kommt eine zweite Hebamme zur Geburt dazu und kein Arzt, keine Ärztin. Das ist so der einzig große Unterschied. Und wenn ihr Geburtsverletzungen habt, dann nähen auch wir Hebammen. Da kann es nur sein, dass wir dann auch, ne, wie gerade schon konsultieren, dass ein Arzt, eine Ärztin, dass wir fragen, hey, könnt ihr da nochmal mit drüber gucken, weil wir da noch weniger Erfahrung haben oder da uns einfach so ein bisschen unsicher sind. Aber ansonsten ist es trotzdem immer noch Hebammen geleitet. Genau, dann seid ihr noch ein bisschen im Kreißsaal und dann geht ihr entweder ambulant nach Hause, das ist dann nach 4 bis 6 Stunden, oder ihr geht dann auf die Wochenbettstation bei uns im Krankenhaus, und da werdet ihr ganz normal wie andere Gebärenden auch betreut von Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern oder Krankenpflegepersonal, die dort eben ja, stationär arbeiten. Das Einzige oder da der Unterschied ist, dass da anstatt einem Arzt eine Ärztin täglich eine Visite macht, also Gynäkologe oder Gynäkologin, machen das dann die Hebammen. Das heißt, einmal am Tag kommt eine Hebamme bei euch vorbei, checkt, ob alles okay ist, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob wir euch da irgendwie helfen können, guckt einmal auch mit aufs Kind, helft euch vielleicht auch nochmal beim Stillen, je nachdem, was der Bedarf ist. Und genau, das war's. Ihr werdet trotzdem dort ganz normal von dem Pflegepersonal auf Station betreut. Es gibt dort auch ein paar Hebammen, aber das ist nicht gewährleistet, dass die in jedem Dienst mal da sind. Deswegen an sich werdet ihr von normalem Krankenhauspflegepersonal betreut und natürlich die Kinderärztinnen. Die sind bei uns 24 Stunden, 7 Tage die Woche da und die sind genauso für euch zuständig. Mhm. Also die machen die gleichen Untersuchungen, wie wenn ihr ganz normal geboren hättet. Da gibt's keine Unterschiede.
Ja.
Genau. Das ist eigentlich der größte Unterschied zum Wochenbett.
Ja.
Und ihr werdet von der Hebamme auch entlassen.
Muss ich mich speziell vorbereiten, wenn ich im hebammengeleiteten Kreißsaal gebären will?
Natürlich muss man sich nicht speziell vorbereiten für den Hebammenkreißsaal. Das ist an sich die gleiche Vorbereitung wie für jede andere Geburt auch. Ich kann da aber nur empfehlen, dass man sich für alle Geburten ein bisschen vorbereitet. Das ist ganz individuell wieder. Die lesen alle möglichen Bücher, gucken sich alles Mögliche an und machen gefühlt viel zu viel und sind dann auch sehr verkopft. Da muss man einfach für sich den richtigen Weg finden. Ich würde aber auf jeden Fall jeder schwangeren Person empfehlen, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Gerne auch mit der Begleitperson, die zur Geburt dazukommen soll. Da gibt's so verschiedene Modelle. Schaut euch da einfach mal im Internet um und macht euch auf jeden Fall gerne schon mal in der Schwangerschaft Gedanken. Was hilft mir bei, wenn ich Schmerzen habe? Ja, es gibt vielleicht irgendwo da draußen Frauen, die schmerzfreie Geburten haben, die das schaffen, sich irgendwie da so besonders vorzubereiten. Aber trotzdem, Geburten sind ja schmerzhaft und deswegen bereitet euch vorher ein bisschen darauf vor, wie komme ich mit Schmerzen um? Was hilft mir? Manche Frauen haben vielleicht schon auch starke Periodenschmerzen, wenn sie ihre Tage haben. Was hilft mir dann? Möchte ich mich lieber zurückziehen? Brauche ich Berührung? Würde mir Massage helfen? Hilft mir Wärme? Okay. Bin ich die Person, die dann direkt erstmal Schmerzmittel sich nimmt? Was hilft mir da vielleicht auch? Hilft mir da Paracetamol, Buscopan? Das sind so ganz typische Schmerzmittel, die man auch zur Geburt nehmen kann. Bitte, wenn ihr da irgendein Schmerzmittel nehmen wollt, informiert euch da vorher, welche gut sind. An sich Paracetamol, Buscopan, kein Ibuprofen, an der Stelle mal kurz reingeworfen. Ja. Ansonsten informiert euch da einfach oder schaut einfach, was euch gut tut. Ich würde auch immer empfehlen, das mache ich auch bei den Anmeldegesprächen, dass ich das den Frauen probiere mitzugeben. Schaut, dass ihr in der Schwangerschaft, immer wenn ihr ruhige Momente habt, euch zum Beispiel einen Duft, den ihr ganz arg mögt, damit verbindet oder eine Musik, die ihr sehr mögt, dass euer Gehirn sich immer mit so ruhigen, entspannten Momenten, wo ihr euch mit dem Kind verbunden fühlt, verbindet und dann könnt ihr die Musik, den Duft oder was es auch noch sein mag, mit zur Geburt bringen und das hören, dass eure Hormone da einfach wieder von diesem Moment zurückkommen oder da ja wieder dieses wohlige Gefühl in euch auslösen.
Genau.
Solche Dinge kann man sich auf jeden Fall vorbereiten. Gerne auch schon mal Geburtsposition einfach ausprobieren zu Hause mit der Begleitperson. Ist manchmal unter Geburt gar nicht so einfach, wenn man sich vorstellt, wie passt es jetzt? Wo fasst mich die Begleitperson an? Wie hält die mich? Einfach schon mal zu Hause ausprobieren. Atem hört sich immer so easy peasy an. Probiert es trotzdem zu Hause ganz ruhige, tiefe Atemzüge. Wenn ihr euch wo stoßt, erstmal sagen, oh, das ist jetzt ein Schmerzreiz, das kann ich perfekt schon mal üben, mit einem ruhigen, tiefen Atem diesen Schmerz zu veratmen. So kann man sich immer so ein bisschen auch zu Hause schon vorbereiten.
Genau, und manchmal ist es dann trotzdem so, dass wenn man in den Kreißsaal kommt und die Wehen eben loslegen, dass man all seine Techniken und alles, was man so vorher geübt hat und sich überlegt hat, oh, ich mache das dann auf jeden Fall genauso, dass das gar nicht mehr funktioniert. Das muss man auch einfach, glaube ich, ganz klar sagen, dass das auch manchmal so sein kann. Und dann sind wir aber auf jeden Fall da und versuchen, ja, euch Tipps mit an die Hand zu geben, jetzt neue Strategien zu entwickeln oder spontan irgendwie nochmal zu gucken, okay, zu Hause fand ich die Badewanne super, ich wollte eigentlich super gerne ins Wasser und jetzt halte ich den kleinen Zeh in die Wanne und finde es ganz, ganz schrecklich. Und genau, da können wir auf jeden Fall auch beraten oder stehen wir beratend zur Seite.
Ja, genau.
Und dann, was vielleicht alternativ helfen könnte.
Ja, dafür sind wir Hebammen ja dann da, um euch da durch diese außergewöhnliche Zeit durchzubegleiten.
Genau.
Apropos Schmerzmittel, wie ist das denn eigentlich mit einer PDA?
Ja.
Geht das auch im hebammengeleiteten Kreislaufverkehr?
Das ist so der größte oder einer der sehr großen Punkte im Hebammenkreißsaal. PDA ist natürlich, also was heißt natürlich, ist nicht möglich im Hebammenkreißsaal. Die wird von der Anästhesie gelegt. Das ist nochmal eine andere Profession im Krankenhaus. Und da hören wir es ja schon raus, interprofessioneller Kreißsaal. Das ist dann für den interprofessionellen Kreißsaal. Da werdet ihr auch mehr überwacht. Da ist dann auch das CTG, also das worüber wir die Herzstimme vom Kind die ganze Zeit messen, ist dann auch die ganze Zeit mit dabei. Das ist dann einfach, da sind wir schon raus aus der normalen physiologischen Geburt, wo die Hormone alles steuern. Da gehen wir dann, das ist dann schon eine Intervention. Mhm. Und auch, man darf es nicht ein bisschen unterschätzen. Es ist auch schon eine größere Intervention, die trotzdem jeder Frau zusteht. Ihr habt die Möglichkeit immer, wenn ihr bei uns im Kreißsaal seid, egal ob hebammengeleitet oder interprofessioneller Kreißsaal, steht euch die zu. Wenn ihr im Hebammenkreißsaal seid und ihr die haben wollt, bekommt ihr die. Ihr werdet dann aber einfach übergeleitet.
Genau, und das ist so ein bisschen dann die nächste Frage, ob man dieses Betreuungsmodell, also Hebammenkreißsaal und interprofessioneller Kreißsaal, ob man das spontan auch wechseln kann. Also kommt, fängt an im Hebammenkreißsaal und ist irgendwie 2 Stunden da und dann überlegt man sich vielleicht, boah, ich brauche jetzt doch eine PDA oder ich möchte gerne ein anderes, stärkeres Schmerzmittel haben und wie ist das mit diesen spontanen Wechseln?
Genau, das ist auch ein sehr guter Punkt, warum ich den Hebammenkreißsaal so allen Frauen anrate. Man kann vom Hebammenkreißsaal immer jederzeit wechseln, aber vom interprofessionellen Kreißsaal kann man nicht in den Hebammenkreißsaal wechseln. Wir müssen diese 2 Vorgespräche haben, damit wir euch als Hebammen im Hebammenkreißsaal betreuen können. Und die können wir nicht nachholen, wenn ihr dann schon mit wehen kommt. Die müssen natürlich vorher laufen. Das sind auch wichtige Aufklärungspunkte, die wir euch mitgeben. Da müsst ihr auch unterschreiben und alles. Und das ist dann nicht mehr möglich. Aber andersherum ist immer möglich, egal bei wie viel Zentimeter ihr seid, egal wo ihr gerade seid, es kann auch nach der Geburt sein, es kann auf der Wochenbettstation sein, egal wenn ihr euch irgendwie nicht mehr wohlfühlt oder euch das lieber ist, könnt ihr das immer machen. Es gibt immer den Punkt Wunsch der Frau, das muss jetzt gar nicht die PDA sein, sondern einfach, dass ihr das möchtet, ist das immer, immer möglich. Noch eine Sache zu Schmerzmitteln. PDA ist das, was ihr alle kennt und was wahrscheinlich oder die meisten kennen, so der bekannteste Punkt. Es gibt aber auch noch das Meptid, da möchte ich es gar nicht groß eingehen, aber ich möchte noch zum Lachgas sagen, weil viele dann vielleicht sagen, ja, starke Schmerzmittel, das ist auch Lachgas und Lachgas ist aber im Hebammenkreißsaal möglich. Ja? Ja. Also das ist jetzt nicht, dass ihr sagt, oh, im Hebammenkreißsaal ist mir gar nichts an Schmerzmitteln möglich. Im Hebammenkreißsaal könnt ihr alle konservativen, also alternativen Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel Wärme, Massage, aber auch Paracetamol, Buscopan und Lachgas ist da auf jeden Fall möglich.
Mhm. Und kannst du noch mal so ein paar Stichpunkte vielleicht einfach geben, wann übergeleitet wird? Also vielleicht, du hast eben schon den Wunsch der Frau angesprochen. Das kommt dann eben von der Gebärenden sozusagen. Der Wunsch, nicht den Kreißsaal zu wechseln als Räumlichkeit, aber eben von dem
Betreuungsmodell.
Mhm. Genau. Mit PDA. Wird einmal das Betreuungsmodell sozusagen gewechselt oder stärkeren Schmerzmitteln? Und was wären noch so Gründe, wo man das wechseln müsste?
Ich habe mir auch jetzt letztens nochmal angeschaut, wann wir in den letzten Monaten Frauen übergeleitet haben. Und da ist dann zum Beispiel in der Schwangerschaft, wenn euer Kind jetzt mit dem Popo nach unten liegt, was an sich überhaupt nicht schlimm ist, ne, ist halt nur für die Geburt im Hebammenkreißsaal nicht optimal. Und wenn das Kind sich nicht drehen lässt oder sich auch nicht mehr dreht, dann eine Beckenendlage ist zum Beispiel in der Schwangerschaft schon ein Grund, warum ihr dann übergeleitet werden würdet. In der Schwangerschaft. Ansonsten ist es vor allem eigentlich der Wunsch der Frau, weil die meisten Risikofaktoren, die sehen wir dann schon am Anfang und leiten dann gleich über. Es könnte noch sein, dass euer Kind vielleicht sehr groß geschätzt wird und man euch dann auch anratet, vielleicht lieber einen Kaiserschnitt zu machen. Das wäre dann vielleicht auch schon mal in der Schwangerschaft ein Grund, warum ihr jetzt in den Hebammenkreißsaal nicht mehr gebären möchtet. Untergeburt ist der häufigste Grund die PDA oder überhaupt ein Schmerzmittelwunsch. Und dann gibt's aber natürlich trotzdem auch die Gründe, die wir ungern haben, aber die kommen halt vor, dass es irgendein Risiko Untergeburt auftaucht. Zum Beispiel die Herzstimme von eurem Kind zeigen uns, dass euer Kind mehr Stress unter Geburt hat. Mhm. Und wo wir sagen, jetzt möchten wir gerne die Ärztinnen damit einbeziehen, weil sie es auch außerhalb unserer Hebammenkompetenzen geht und wir brauchen da, wir müssen vielleicht nachher schneller reagieren oder wir wollen da irgendwie mehr eingreifen, dass wir dann auch überleiten. Es kann aber auch sein, dass die Fruchtblase zum Beispiel sich öffnet und ihr keine Wehen von alleine bekommt. Nach 24 Stunden wäre das dann auch ein Überleitungsgrund, weil wir dann auch einleiten möchten. Aber das ist auch nochmal ein größeres Thema.
Das machen wir nochmal wann anders.
Genau, das ist bestimmt nochmal ein großes anderes Thema. Aber das ist dann zum Beispiel auch ein Grund, warum ihr übergeleitet werden würdet. Oder vaginale Blutungen, die wollen wir natürlich auch alle nicht haben. Aber wenn die dann doch verstärkt auftreten, dann kann das auch ein Grund sein, warum wir euch überleiten. Ich finde, insgesamt kann man so sagen, wenn es euch nicht mehr so gut geht oder dem Kind es nicht mehr so gut geht, egal was da für Risiken sind, dann werdet ihr übergeleitet.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Anhaltspunkt. Genau, und auch da dann wieder wahnsinnig individuelle Entscheidungen.
Ja, ganz gut.
Und immer im Gespräch mit euch. Also es wird dann nicht plötzlich ein Arzt, eine Ärztin auftauchen und sagen, so, jetzt ist übrigens das Betreuungsmodell gewechselt, sondern das findet auch im Gespräch statt. Und was ich, glaube ich, noch ergänzen würde vorhin zu den Vorbereitungen für den Hebammenkreißsaal oder generell für die Geburt. Sprecht mit euren Begleitpersonen, ob da die Mama mitkommt, die Schwiegermama, die Freundin, der Partner, die Partnerin, was so eure Wünsche sind und was ihr gar nicht möchtet, beziehungsweise ob ihr irgendwas speziell wollt. Manchmal ist man, glaube ich, dann einfach so in seinem Modus die Wehen zu veratmen und konzentriert sich da so sehr drauf, dass man schon gar nicht mehr so, ja, vielleicht auch da so raus möchte aus dieser, aus diesem Raum, den man sich da schafft. Und dann ist es immer praktisch, wenn die Begleitpersonen einfach involviert sind in eure Wünsche.
Ja, genau. Und auch vielleicht über eure Sprache, dass ihr einfach auch da schon mal ansprecht, hey, es kann sein, dass ich unter Geburt vielleicht auch mal fluche oder auch mal ausfällig werde. Das ist voll in Ordnung. Das ist eine außergewöhnliche Situation und in der Situation dürft ihr alles und eure Begleitperson einfach denen sagen, hey, verzeiht mir dann alles. Später sage ich dann auch sorry vielleicht, aber unter Geburt, da ist es möglich. Genau.
Ja, genau.
Das sind wir Hebammen auch euch gar nicht böse, als wenn ihr und wenn ihr da irgendwie mal ein Schimpfwort benutzt, braucht ihr euch nicht entschuldigen.
Außergewöhnliche Situation. Genau.
So ist es. Hebamme ist vielleicht ein gutes Stichwort jetzt für die nächste Frage. Ist denn immer dieselbe Hebamme da?
Ja, ich finde, die Frage, die kommt ja ganz häufig und ich finde das wirklich nicht so leicht in Deutschland, weil es gibt sehr viele verschiedene Modelle, als Hebamme zu arbeiten. Und viele sehen da vielleicht oder verwechseln das so ein bisschen mit einer Beleghebamme. Und auch bei der Beleghebamme gibt's auch wieder verschiedene Systeme. Aber jetzt einmal kurz zu uns runtergebrochen. Beim Hebammenkreißsaal ist eine Hebamme in ihrem Dienst für euch zuständig. Wir haben aber trotzdem das 8-Stunden-Schichtsystem. Das heißt, die Hebamme, die für euch zuständig ist, die ist in ihrem Schicht, in ihren 8 Stunden für euch zuständig. Danach ist ein ganz normaler Schichtwechsel und dann kommt eine neue Hebamme. Aber aus diesem neuen Dienst, aus der neuen Schicht, ist dann wieder eine Hebamme für euch zuständig. Und genau, es ist keine Beleghebamme, die ihr vor der Schwangerschaft schon kennenlernt und die dann mit euch die ganze Geburt begleitet. Die kommen dann von außerhalb auch mit rein. Diese Beleghebammen, die sind auch nicht übers Krankenhaus angestellt. Die sind quasi freiberuflich. Und das sind wir Hebammen nicht. Wir sind immer noch übers Krankenhaus angestellt und arbeiten im Schichtsystem.
Genau. Und da passt das mit der zweiten Hebamme nochmal ganz gut dazu. Ich glaube, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen.
Genau,
dass eine zweite Hebamme mit zur Geburt dann spätestens auch reinkommt.
Ja.
Aber es ist auch wichtig, dass die noch für andere Dinge da ist im Verlauf sozusagen. Was genau macht die?
Ja, also die zweite Hebamme, da bespricht man sich auch vorher, wer das dann im Dienst so sein wird. Und die ist mit dabei, um im Hintergrund auch, ja, so quasi auf dem Stand gehalten zu werden, was da quasi abläuft im Kreißsaal. Ne? Im Kreißsaal ist dann die betreuende Hebamme, die erste Hebamme. Und die muss alle 2 Stunden einmal nochmal abchecken, ist hier alles gut, diesen Kriterienkatalog, was ich vorher schon gesagt habe, einmal durchgehen und sich auch einmal mit der zweiten Hebamme kurz absprechen. Hey, so sieht's aus, so ist der Verlauf, alles gut oder oh, da gibt's dieses Risiko oder da ist jetzt dieses aufgetreten. Was denkst du? Die unterstützt die erste Hebamme dahingehend auch zu entscheiden, ist es gerade alles noch im grünen Bereich oder sollten wir mal konsultieren oder sollten wir doch überleiten? werden. Und die zweite Hebamme ist aber auch dafür da, dann zur Geburt mit dazu zu kommen. Mhm. Die hilft eigentlich nur der Ersten das, was sie braucht. Ist es jetzt Handtücher anreichen oder irgendwas anderes anreichen? Ist es nur irgendwelche Unterlagen mit wechseln? Oder manche Hebammen machen das auch ganz gerne, wenn sie sich schon gut kennen, dass dann die zweite Hebamme zum Beispiel schon mal dokumentiert nebenher mhm. oder so ein paar Dinge aufschreibt. Sie unterstützt einfach die Erste da, wo sie kann.
Ja.
Und dann nach der Geburt ist sie auch eigentlich wieder aus dem Kreißsaal und wieder aus dem Spiel sozusagen.
Kriege ich denn im Hebammenkreißsaal eher eine 1:1-Betreuung, als wenn ich jetzt im anderen Modell mein Kind bekomme?
Mhm. Also es ist, wir möchten natürlich nicht, dass der Hebammenkreißsaal so zwei Lager aufbaut oder so eine Klasse, die bessere Klasse oder die schlechtere Klasse. Aber man muss sagen, dass das tatsächlich ein großer Unterschied ist, weil es ist im Hebammenkreißsaal einfach Vorschrift sozusagen. Es ist, steht ganz klar fest, im Hebammenkreißsaal muss eine 1:1-Betreuung ab der aktiven Eröffnungsphase, ab so 4 bis 5 Zentimeter Muttermundsweite, bestehen. Und die ist vom Deutschen Hebammenverband vorgegeben. Das ist einfach so eine ganz feste Regel. Wenn wir das nicht gewährleisten können, vielleicht auch hier nochmal, das ist ein anderer Überleitungsgrund auch, wenn wir sagen, hier heute an diesem Tag, in diesem Dienst sind leider so viele Geburten und wir sind auch vielleicht nicht so viele Hebammen gerade, wir können das nicht gewährleisten, die 1:1-Betreuung, dann bedeutet das auch, dass ihr auf aus diesen Gründen übergeleitet werden müsst. Das heißt, ihr werdet dann halt nicht mehr im Hebammenkreißsaal betreut, weil wir das nicht gewährleisten können. Im ärztlich oder in dem interprofessionellen Kreißsaal ist das keine Vorschrift. Da können Hebammen auch 2 und in manchen Krankenhäusern teilweise sogar auch 3 Geburten quasi parallel betreuen. Das ist leider das so. Und es ist natürlich wünschenswert, dass es immer eine 1:1-Betreuung gibt. Das heißt, auch wenn ihr jetzt im interprofessionellen Kreißsaal zu uns kommt und es nicht so viel los ist, dann habt ihr da vielleicht auch eine 1:1-Betreuung oder auch manchmal eine 2:1-Betreuung. Das machen wir auch manchmal ganz gerne, wenn wirklich nicht viel los ist. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass nur weil ihr im interprofessionellen Kreißsaal seid, dass ihr das gar nicht habt. Wir probieren das so gut wie es geht, wenn wir es ermöglichen können, immer zu ermöglichen. Nur im Hebammenkreißsaal ist es halt eine Gewährleistung.
Genau, sozusagen vorgeschrieben, eine Voraussetzung dafür, dass das so stattfinden darf.
Genau, und das ist auch nicht so, dass wenn ihr jetzt sagt, boah, ihr seid im interprofessionellen Kreißsaal, dass ihr Angst haben müsst, dass dann sozusagen sich insgesamt weniger gekümmert, weil der Fokus auf der hebammengeleiteten Frau irgendwie läge, die eine 1:1-Betreuung bekommt. Es ist so, dass wir insgesamt für alle Frauen, die zu uns kommen, eine sichere Geburtshilfe anbieten wollen. Und daher muss man dann einfach eben gucken, ist diese 1:1-Betreuung, kann man die so gewährleisten, dass das eben auch nicht auf Kosten von anderen Gebärenden geht.
Genau, das darf auf gar keinen Fall.
Da wird immer das große im Ganze, das große Ganze im Blick behalten.
Und es gibt auch eine Kollegin extra dafür im Dienst sozusagen, also nicht eine extra Hebammenkreißsaal-Kollegin, aber der die Dienstbesetzung sozusagen ist um eine Hebammenkollegin aufgestockt, um dieses Modell hebammengeleiteter Kreißsaal eben
genau, vielleicht dazu. Ich finde das nämlich wirklich, ich mache gerne Werbung für unseren Kreißsaal, aber wir haben 4 Kreißsäle und wir möchten immer 3 Hebammen im Dienst haben. Das ist, wenn man da auf andere Krankenhäuser schaut, wirklich ein Luxus. Und früher hatten wir viel auch nur 2 Hebammen im Dienst. Und das wurde aber ganz klar gesagt, wenn wir den Hebammenkreißsaal einführen, dann möchten wir, dass immer 3 Hebammen für einen Dienst geplant werden. Natürlich, es gibt immer Krankheitsausfälle, die dann nicht ausgeglichen werden können. Das kommt leider auch immer noch vor, aber das ist halt, wir sind auch nur Menschen, wir sind auch mal krank. Und dann kann man das nicht immer da nochmal jemand anderes einspringen. Deswegen kommt es auch manchmal vor, aber an sich möchten wir immer eine 3-3er Konstellation haben und das ist wirklich Luxus.
Ja, gerade in so angespannten Berufen wie auch der Pflege, ne? Das ist auch schwierig und von Personalmangel auf jeden Fall betroffen und Genau, so haben wir da noch mal.
Wir sind sehr luxuriös ja. aufgestellt, auf jeden Fall im Vergleich zu vielen ja. anderen Kliniken, ja. dass wir eben nicht, also in den seltensten Fällen irgendwie drei Frauen oder in manchen Kliniken ist es ja leider auch noch mehr, dass noch mehr Geburten gleichzeitig von Hebammen betreut werden müssen. Also da sind wir nicht von betroffen. Also klar gibt's auch mal einen vollen Dienst, wo irgendwie es super, super stressig ist und sich eben viele Babys auf den Weg machen, aber wir sind wirklich auch dafür gut aufgestellt und ja. Geben uns wirklich Mühe, allen Frauen eine 1-zu-1-Betreuung ja. zu gewährleisten.
Ja. Bei uns im Team arbeiten auch alle sehr, sehr gerne bei uns. Und deswegen sind wir auch ein sehr, ja, vielleicht auch ein ausgeglicheneres Team, weil wir nicht immer nur auf Stress arbeiten.
Wir können uns gut absprechen und ausgleichen.
Genau. Ja. Und eben die, dass eine zweite Hebamme zur Geburt kommt, das machen wir auch mal also nicht Hebammen-Kreißsaal, Betreuungsmodell, im interprofessionellen Kreißsaal, weil wir uns da auch gerne unterstützen. Und das ist ja auch spannend, ne? Man einfach auch mal Kolleginnen ja bei der Arbeit zu sehen und man kann immer voneinander lernen und sich austauschen. Das ja. ist eben auch richtig schön, dass das so geht.
Ja, ich will nochmal ganz kurz auf was kommen, weil ich das jetzt ein paar Mal angesprochen habe und ich will das nochmal ganz kurz anschneiden zu dieser aktiven Eröffnungsphase. Es gibt verschiedene Phasen in der Geburt, die man so quasi ja in der Schule lernt oder die so eingeteilt werden. Und das ist einmal die passive Öffnungsphase oder die Latenzphase und die aktive Öffnungsphase. Und dann kommt erst die aktive ja Austrittsphase, wenn dann wirklich das Kind auf die Welt kommt. Und die 1-zu-1-Betreuung im Hebammenkreißsaal, die ist erst ab der aktiven Eröffnungsphase gewährleistet. Das heißt, so Pi mal Daumen, so grob ungefähr ab einer Muttermundsweite von so 4 bis 5 Zentimeter. Und diese passive Öffnungsphase, das ist da, wo der Muttermund, der Gebärmutter halt sich erstmal vorbereitet, weiche wird und dann anfängt, sich langsam zu öffnen. Und die kann gerade beim ersten Kind sehr lange gehen und sehr anspruchsvoll sein. Das ist dann auch oft, wenn Frauen sagen, ihre Geburt ging über Tage oder ewig lang, weil diese erste Phase so anspruchsvoll sein kann. In dieser Phase ist noch keine 1-zu-1-Betreuung gewährleistet. Also wenn ihr dann zu uns ins Krankenhaus kommt, zum Hebammenkreißsaal und ihr seid 1 bis 2 Zentimeter, dann ist das schon richtig gut und ihr habt schon echt viel geschafft. Aber da habt ihr leider noch nicht die 1-zu-1-Betreuung. Ja, das kann einfach, da ist auch nochmal, manchmal in der Phase kommt auch nochmal Ruhe rein. Ihr könnt auch vielleicht nochmal euch hinlegen, ausruhen. Manche können vielleicht sogar nochmal ein bisschen schlafen. Und da ist einfach die 1-zu-1-Betreuung noch nicht gewährleistet.
Genau. So eine, wir machen auch, glaube ich, nochmal eine Folge auch nochmal zu Phasen der Geburt. Und da gehen wir auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Das ist auch, ja, wie eigentlich immer eine super individueller Verlauf und das ist bei jedem echt total, kann total anders sein. Genau. Ja, so eine ganz praktische Frage. Kostet das denn was, wenn man im hebammengeleiteten Kreißsaal gebären
Nein,
möchte?
Nein, das ist für euch ganz und gar kostenlos sozusagen. Also da sind überhaupt keine anderen Kosten, die da entstehen. Das Haus macht da sogar die Anmeldegespräche, sondern auch eher auf Kosten des Hauses, weil wir bezahlt werden, aber das Haus dafür gar kein Geld bekommt sozusagen. Also das ist sogar ein Add-on vom Haus, was sie euch spenden, worüber wir natürlich sehr froh sind, weil die Zeit so kostbar ist, dass wir vorher euch ein bisschen besser kennenlernen und dass wir da in einem ausführlicheren Gespräch mit euch in Kontakt treten dürfen. Genau, also es ist überhaupt keine anderen Kosten. Ihr braucht euch darüber null Gedanken machen.
Sehr gut.
Ja,
schön.
Aber die Hebammen sind eben halt auch nicht rufbereit für euch. Das heißt, es ist halt auch einfach dann die Hebamme da, die in dem Dienst ist und ihr könnt euch die Hebamme dann nicht aussuchen.
Das ist eben der Unterschied.
Jetzt so eine Beleghebamme, die halt sehr
und
viel
auch
Geld
darüber,
dann auch genau, mal für die Rufbereitschaft nimmt.
Genau, genau. Da werden wir auch nochmal eine Folge machen mit einer unserer Beleghebammen, hoffentlich. Genau. Die dann nochmal genau erzählen über die Kosten und Vorteile und so weiter, ja. was sie eben anbieten, was da die Unterschiede sind. Genau, ich glaube, das ist euch jetzt klar, dass sozusagen es Schichtwechsel im Betreuungsmodell Hebammenkreißsaal einfach auch gibt. Genau, aber auch da, das kann auch eine Chance sein, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt jetzt super nachteilig. Klar, kommt eine andere Person an, die muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist herausfordernd, sich erstmal wieder aufeinander einzustellen. Nur es kommt eben auch eine Person, die vielleicht ausgeschlafen ist, die nochmal neuen Wind, neue Ideen mit in eine Geburt reinbringt. Also das muss jetzt nicht der Nachteil schlechthin sein, dass es einen Schichtwechsel gibt.
Auf gar keinen Fall. Nee. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage und da reden wir nochmal so ein bisschen über Zahlen und Fakten. Und genau, jetzt würde mich interessieren oder würde uns interessieren, wie viele Kinder im Hebammenkreißsaal auf die Welt kommen von den gesamten Anmeldungen?
Also von dem 1. August, wo wir gestartet haben, bis jetzt so Mitte Oktober ungefähr, waren das jetzt 34 Geburten, also 34 Frauen, die sich im Hebammenkreißsaal angemeldet haben und die auch geboren haben. Und davon haben 10 Stück im Hebammenkreißsaal geboren und sind auch quasi als entlassen wurden, aus dem Hebammenkreißsaal entlassen wurden. Also die wurden nie in der ganzen Betreuung übergeleitet. Das ist dann so ziemlich ein Drittel, also 29,4%. Damit sind wir ganz gut. Wir haben noch keine Frau nach der Geburt übergeleitet. Alle wurden dann unter Geburt oder zur Aufnahme schon übergeleitet. Von den 34 Frauen, die sich angemeldet haben im Hebammenkreißsaal, haben aber auch alle dann normal vaginal geboren. Also noch keine, die dann einen Kaiserschnitt bekommen hat. Zumindest so Stand Mitte Oktober. Und damit sind wir schon ganz zufrieden. Also auch die Frauen, die übergeleitet wurden, die haben dann trotzdem noch ganz normal ihr Kind geboren. Nur halt mit ärztlicher Unterstützung und das zum Beispiel in der PDA hatten die dann, also die häufigsten Gründe unter Geburt waren zum Beispiel Schmerzmittelwunsch mit 7 Stück und ein paar wurden auch eingeleitet medikamentös. Das sind so die häufigsten Gründe, warum wir jetzt bisher eingeleitet haben.
Genau,
und übergeleitet haben, Entschuldigung.
Wir liegen so mit den 10 Frauen von den 34 Anmeldungen, die dann von vorne bis hinten im Hebammenkreißsaal betreut und begleitet wurden, so auch in dem Schnitt, also bei 29,% sozusagen, in dem Schnitt vom Deutschen Hebammenverband, das ist immer so die, die haben dann einen Richtwert angegeben von einem Drittel von den Anmeldungen, die dann im Hebammenkreißsaal gebären. Und genau, da liegen wir gerade im Schnitt und freuen uns sehr,
auf
mehr und alle weiteren, die da kommen.
Ja, vielleicht noch, das ist vielleicht auch nochmal gut für euch zu wissen. Es ist für uns überhaupt nicht wichtig, dass wir hier irgendwelche Zahlen aber erfüllen. Ne? Also wenn ihr kommt, wir wollen da jetzt nicht, oh, ihr wollt eine PDA, oh nein, jetzt zermatscht das unsere Zahlen überhaupt nicht. Also der Hebammenverband, der plädiert auch sehr dafür, dass man sich überhaupt nicht da an irgendwelcher Statistik festhält, wie gut jetzt der Hebammenkreißsaal läuft oder nicht. Wir wollen immer einfach die beste Geburtshilfe euch ermöglichen, die wir geben können. Und da ist es uns ganz egal, ob es am Ende übergeleitet wurde oder nicht. Wir freuen uns für jede Frau, die wir am Anfang einfach individueller betreuen konnten und der wir das am Anfang ermöglichen konnten, dass wir dann eine 1-zu-1-Betreuung hatten oder einfach nur intensivere Vorgespräche.
Ja,
das ist doch jetzt total gut. Ja, vielen Dank.
Schönes Abschlusswort.
Also, Tavia, für deine ganzen Informationen und
sehr, sehr gerne,
dass du hierher gekommen bist.
Sehr gerne.
Und
ja, Geburt ist wirklich, ich glaube, also aber alle Hebammen wahrscheinlich, wir könnten ewig über Geburt und Geburtshilfe reden.
Ja.
Da freue ich mich auch sehr, dass ihr diesen Podcast habt und wünsche euch dafür noch ganz viel Spaß, weil
Vielen
ihr
Dank.
Da nämlich noch so coole Themen haben werdet. Beneide ich euch schon fast ein bisschen.
Ja, wir
vielleicht trifft man sich ja noch mal wieder, Tabea.
Wir sind offen für einen zweiten Besuch und genau. Vielen Dank, dass du so wahnsinnig viel erzählen konntest und so viele Infos mitgebracht hast. Und genau, ich würde sagen, hast du noch ganz kurz und knapp einen abschließenden Tipp, etwas, was du den Gebärenden mitgeben möchtest, was du den Schwangeren dort draußen mitgeben willst für ihre Geburt?
Ja, natürlich kommt es in den Hebammenkreißsaal. Nein, nein. Also das auch, aber nein. Ein Tipp, den ich gerne immer wieder weitergebe oder mitgebe: Schaut, dass ihr euch im Kreißsaal insgesamt, dass ihr es euch dort schön einrichtet. Ihr sollt euch da wohlfühlen. Schaut, dass ihr euch bequeme Klamotten mitbringt und dass ihr, wenn ihr gerne Musik hört oder Podcasts hört oder das euch helfen würde, nehmt das mit. Wenn ihr einen schönen Duft habt, wenn ihr irgendwie sagt, das oder jenes, damit verbinde ich was Schönes. Und wenn es ein Aufsteller ist oder von mir aus auch ein Kuscheltier oder egal was, schaut, dass ihr euch den Raum, wo ihr hinkommt, wo ihr gebären wollt, dass ihr euch den ein bisschen heimlicher und wohliger einrichtet. Und da dürft ihr alles außer offene Feuer, keine Kerzen. Genau. Aber ansonsten bringt da wirklich mit, was euch helfen würde. Wenn ihr euch unsicher seid, ob es geht, fragt uns gerne, ob man genau. das mitbringen kann, wenn es jetzt Richtung Kerzen oder sowas gehen sollte. Aber ja, bringt euch da wirklich alles mit, was euch helfen könnte.
Ja, wunderbar. Das war doch ein schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, wir schließen die Folge und freuen uns auf die nächste Folge.
Die nächste Folge, die wird darum gehen, über das Thema Geburtsbeginn, nämlich ja, wann eine Geburt losgeht, wie sie losgehen kann.
Wie merke ich das? Und ja, machen wir einmal
Rundumschlag.
Rundumschlag, genau. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss.
Das war der Kreißsaal-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus Berlin.